Zuhörerrekord-Podcast. Und damit, moin moin und hallo zu einer neuen Folge 1912, dem SV Meppen Podcast. Der neben mir sitzende Lukas, wie immer gut gelaunt, gut vorbereitet und gut recherchierte Infos, die euch gleich erwarten werden. Insbesondere zu den ersten Spielen, wozu ich leider sehr wenig sagen kann, aber Lukas dafür umso mehr.
Besser informiert und recherchiert als du. Okay, dann ist das schon mal richtig.
Und als der geneigte Hörer, würde ich sagen.
Das mag sein, weiß ich auch gar nicht. Weil so viel, ich habe mir nur die Highlights nochmal angeguckt und die Pressekonferenzen, die es dazu alle gab.
Sehr gut, sehr gut. Also wir werden ein kleines Recap machen über das letzte Wochenende ist ja jetzt quasi gerade rum, also das vorletzte Wochenende. Und jetzt dann etwas konkreter über das letzte Wochenende sprechen.
Richtig, genau. Also Hauptthema natürlich dieses Wochenende. Königs Lübeck und die Frauen gegen den HSV. Und was davor halt so war, spreche ich jetzt auch noch mal ein bisschen drüber. Also es ging los mit Lohne.
Ja, ich glaube, weiß Lohne. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Monolog. Bis gleich.
Ja. Auswärtsspiel in Lohne. Insgesamt vom Spiel abgesehen eigentlich eine ganz, ganz nette Auswärtsfahrt gewesen. Es gab ja noch diesen Motto-Spieltag, sage ich jetzt mal, im Autokorso nach Lohne. Das war ziemlich cool, was die Szene da organisiert hatte. So Treffen am Stadion und dann sind ja alle so im Autokorso hingefahren. Es gab noch eine Autofahne zu kaufen, also sozusagen dem Mannschaftsbus hinterher. Das war schon mal sehr cool. Dann gab es noch eine Choreo im Stadion, die auch noch sehr cool war. Und insgesamt, abgesehen vom Spiel, eigentlich ganz nett. Lecker Fischbrötchen gab es auch. Im Stadion. Also da eigentlich alles gut. Auch ein okayes Stadion, sage ich jetzt mal. Das viertgrößte Regionalliga Nordstadion. War mir auch gar nicht so bewusst, wenn du da hinkommst. Glaubst du nicht, dass da irgendwie 6.000 Leute hinpassen, aber ist halt so.
6.000 Leute, ja. Wird weniger als die Hälfte als bei uns.
Weniger als die Hälfte von uns, genau. Und es gibt noch ein größeres Stadion in der Regionalliga Nord als unseres und das ist?
Ein größeres Stadion?
Ja.
Hannover 96
zu? Nein. Einen Versuch hast du noch.
Einen Versuch habe ich da. Ist Oldenburg? Ist auch nicht.
Doch.
Es ist Oldenburg?
Es ist Oldenburg. Auf die Müllhalde passen 15.000 X.
Auf die Müllhalde passen.
Ja, ist ja. Ist ja
ein Stadion gebaut. Hat sich
schon wieder gelohnt. Ja, ist ein Stadion gebaut auf der Müllhalde. Ich war nicht mal Abwehr. Also war der Wahrheit einfach.
Da ist eine Müllhalde drunter?
Ja.
Ja.
Kein Wunder, dass sie ein neues Stadion wollen, aber naja, mal schauen. Im April, ne? Da muss man ja auch sagen. Da wird gewotet und abgestimmt und alles gemacht für ein neues Stadion in Oldenburg. Schauen wir mal, wie das so wird und was und wo und ob da, was da gemacht wird.
Hm. Ist ja vielleicht auch was.
Kostet ja nichts. Kostet nichts, genau. 15 Millionen, glaube ich, also so haben die, glaube ich, kalkuliert. Also lächerlich. Kann man das Doppelte nochmal draufrechnen. Ja. Aber es wird vielleicht auch was sein, was den SV Meppen in Zukunft da vielleicht auch mal tangiert. Vielleicht
auch. Das Oldenburger Stadion?
Naja, mal gucken. Ja, ich meine, so ein Stadion.
Nee.
bringt ja auch Sachen mit, die ja sportlich relevant sind eventuell. Gut, aber du blockst sofort ab, kann ich nachvollziehen. Im Gästeblock ungefähr 600 Meppner da, was ausverkauft heißt. Insgesamt glaube ich 800 bis 900 Meppner, wie ich das richtig gelesen habe, weil auch im Heimbereich haben sich einige blau-weiße Meppner, nicht nur blau-weiße Lohner platziert. Also war scheinbar auch erlaubt, weil es wurde so ein Banner aufgehangen im Gästebereich. Ich glaube, die Lohner sind da ganz entspannt. Wenn ich ganz entspannt war, waren die Ordner, weil das kannte ich persönlich jetzt nicht, dass man, wenn man Sticker dabei hatte, dass man die abgeben muss. Abgeben heißt Rundablagedeckel oder Viereckablagedeckel in diesem Fall. Habe ich so noch nie mitgekriegt, dass er dann sagte, hier, was hast du in der Tasche? Ich so, Sticker. Sagst du, ja, okay, gib mal eben, ja, okay, schmeiß weg. Schmeiß ich weg, okay. Ja, wir wollen hier keine Sticker, deswegen, das ist Hausregel, Stadionregel. Habe ich so noch nie mitgekriegt, muss ich da natürlich machen, weil ich ja rein wollte, aber das hat mich doch hart getroffen, wo ich dachte, das habe ich noch nie gehört, aber der geneigte Auswärtsfahrer kennt das wohl, das ist scheinbar eine etwas größere Regel bei manchen Stadien, dass das wohl so ist, aber ich finde, das fand ich schon krass.
Neues Hobby, Stickerschmuggel und nicht mehr Pyrus.
Ja, genau, also finde ich genauso.
Das ist nachhaltiger auch.
Es gibt ja auch immer Stadien, die dann Materialverbote aussprechen. Münster war das mal so, nach einem DFB-Pokalspiel, wo da etwas viel gezündelt wurde. Dann wurde da alles verboten. Finde ich genauso verwerflich wie Stickerverbot in Stadien. Aber gut, egal. Wer hätte es gedacht, der Gästeblock hat trotzdem gut zugestickert von anderen Mannschaften und so. Also so ganz konsequent
durchsetzen. Manche waren smarter und haben gesagt, es sind auf jeden Fall keine Sticker.
Okay, dann ist gut. Ja gut, ich weiß, wo ich das nächste Mal muss ich so anders hin tun. Und nicht einfach in die Jackentasche. Aber ich nehme natürlich nie Sticker mit, Scheiß. Die würde ja auch nie stickern, wenn das verboten ist, mache ich das natürlich nicht. Klar.
Zwingi Zwonki.
Ja, um zum Spiel zu kommen, war nicht so gut.
Ja, Mensch, toll. Weiter.
0-0 und ein SV Meppen, der sehr schwach gespielt hat, um jetzt mal so dieses Wort zu benutzen. Ich habe auch mal lustlos gehört und so der letzte Wille hat gefehlt. Weiß ich nicht, ob ich das den Jungs absprechen würde, aber ich würde halt sagen, Lune war insgesamt deutlich besser als wir, was Ballbesitzfußball angeht, was Spielidee angeht und was fast alles angeht. Dann,
wie wiegen die nur in Sicherheit?
Ja, das kann sein. Ich hatte da wirklich schon große Bedenken, als ich da geguckt habe und gedacht, uha, das wird Donnerstag ja spaßig. Lohne übrigens das letzte Spiel verloren, 4-3 gegen Weiche Flensburg. Muss man auch noch mal eben kurz einwerfen. Ja, aber wir, nicht wirklich geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen. Offensive Spielidee war kaum erkennbar. Und wenn wir es dann mal irgendwie nach vorne geschafft haben über individuelle Qualität von einzelnen Spielern, dann waren die Abschlüsse recht schwach und wir mussten eigentlich froh sein, dass es 0-0 ausgegangen ist. Der beste Mann, der beste Meppner auf dem Platz war definitiv Julius Pünd, der wirklich ein, zwei richtig starke Bälle dann gehalten hat und dass er die Null festgehalten hat. Das war noch das Beste an dem Abend. Gab natürlich auch noch einen großen Aufreger, eine rote Karte gegen Sander van Looy, eine glatte rote Karte, die ich mir dann auch nochmal in den Highlights angeguckt. Frage mich echt, was der Schiri da geraucht hat, dass er da rot gibt, glatt. Also wahrscheinlich wird er gesagt haben, der kommt irgendwie von hinten, stimmt nicht. Und dann gibt man halt gelb, weil da waren noch zwei Meppner da, die den Ball fangen konnten. Und er hat rot gegeben, völlig indiskutabel, dass das eine ganz klare Fehlentscheidung war. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die Sperre nur ein Spiel lauten wird, was sie nicht tut, weil wir reden über den NLV natürlich. Das ist ja der größte Kackverband, den es in Deutschland gibt. Bin ich ja nicht müde, immer das zu erwähnen. Von daher gehe ich mal davon aus, der wird zwei Spiele plus Länderspiel, sag ich schon, plus Landespokal gesperrt, so wie Lars Bitt, der drei Spiele gesperrt wurde, plus Landespokal, wo du dich einfach nur an den Kopf fasst und sagst, was der Schiri raucht, das rauchen die in der NLV-Verbandszentrale da noch in raueren Mengen. Also wirklich absurd. Also ist, wenn man den SV Meppen einen reinwürgen will, dann weiß der NFV, wie es geht. Sagt natürlich immer hier dann Zuschauerrekord in Meppen, super geil, Zuschauer in Meppen, super geil, aber insgeheim, glaube ich, mag der NFV uns nicht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht sind da Oldenburger, die Leitfaden
Fäden nach Fäden.
Genau, ja, danke. Okay. Keine Ahnung. War schon irritierend, dass diese rote Karte und dann auch die Sperre von Lars Bitt, die dann, glaube ich, nach dem Spiel irgendwann ausgesprochen wurde. Von Looy weiß man es wahrscheinlich noch nicht, aber ich mache mir da keine großen Hoffnungen, dass der Verband irgendwie im Interesse des Meppen handelt und auch im Interesse der Fairness, weil muss man sich einfach nur angucken. Kann man ja tatsächlich auch sehen, dass das eine ganz klare Fehlentscheidung war, was der Schiri da gesehen hat. Wird er wohl selber wissen oder auch nicht, keine Ahnung, aber naja, gut. So ist es dann 0-0 ausgegangen, war insgesamt, wie gesagt, vom Spiel abgesehen, eine ganz nette Auswärtsfahrt, auch noch nette Gespräche im Stadion gehabt, so der ein oder andere, der mich dann angesprochen hatte und so, hier ist auch Lukas vom Podcast und so, fand ich dann sehr nett, haben uns dann sehr nett in der Halbzeitpause unterhalten, auch liebe Grüße an die Truppe, hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, war eigentlich eine coole Auswärtsfahrt, nur das Spiel hat es nicht gebracht. Ein Spiel, was es gebracht hat, was auch unentschieden ausgegangen ist, war einen Tag später. Und das war das Spiel unserer Zweiten gegen TuS Bersenbrück. Tabellenführer gewesen zu dem Zeitpunkt in der Oberliga Niedersachsen. Ein 2-2 war es und ein wirklich sehr, sehr ereignisreiches Spiel, was wirklich immer auf Messerschneide gestanden hat. Also da mit Lattentreffern, mit Pfostenschüssen, mit Toren, mit guten Spielzügen von beiden Mannschaften. Also Bersenbrück als Tabellenführer natürlich ganz klar eher so das spielerische Heft des Handels in die Hand genommen. Aber wir auf jeden Fall auch immer gut dagegen gehalten mit Umschaltmomenten. Und was der Gegner angeboten hat, da haben wir dann versucht zuzugreifen. Das hat dann mal mehr, mal weniger gut geklappt, wie gesagt, mit Pfostenschüssen und auch dem einen oder anderen einen oder anderen Torchance, die nicht verwandelt wurde. Aber insgesamt 2-2 die Tore für uns geschossen, dann Leon Kugland, das 1-0, wir sind zweimal in Führung gegangen auch, schöner Heber über den Torwart nach Pass von Olli Holthorst, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und das 2-1 in der zweiten Halbzeit, Daniel Benke, der sich in dem Spiel auch die fünfte Gelbe geholt hat, oder war das davor? Ne, es war davor, glaube ich. Ich glaube, da hat er dann zum ersten Mal wieder gespielt. dann auch schön Konter ausgespielt, Leon Detas hat ihn bedient und er im 1-gegen-1 gegen den Keeper. Das habe ich übrigens noch nachgeguckt, das hatte ich nicht nochmal hundertprozentig in Erinnerung. von daher, ja, 2-2 ist es dann ausgegangen, waren, glaube ich, alle relativ zufrieden mit. Außer die Bersenbrücker natürlich, die, wenn die gewonnen hätten, dann...
dann ist die Hälfte ja unzufrieden gewesen. Also wir waren alle relativ zufrieden.
Ja, ich meine, aus Mettner-Sicht, natürlich. Und ja, von daher war das dann halt so eine gute Einstimmung auf das Spiel gegen Emden. Also da haben wir, wir hatten ja wirklich die Top-Spielwochen so für die zweite. Also wir haben ja gegen Landegger gespielt, dann gegen Hildesheim, jetzt gegen Bersenbrück und dann Kickers Emden war das Spiel in der Woche, was dann auch, ja, was ich dann auch noch mal kurz bespreche, bevor wir dazu kommen, komme ich noch zum Spiel der Frauen gegen Ingolstadt. Das war nämlich das dritte Spiel an diesem Wochenende, was ich im Stadion besuchen durfte. Und das war 2-0 Sieg. Hatten wir ja ein bisschen Sorge gehabt. Wir haben ja auch dem Spiel davor gesprochen über das Spiel gegen Andernach, was wir 1-0 verloren hatten zu Hause, was ein spielerisch sehr, sehr schlechtes Spiel war. Also dazwischen war auch noch ein Spiel, ich glaube, gegen ein Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach, aber das war wieder zeitgleich zu einem der Spiele. Von daher konnte ich es nicht sehen, deswegen haben wir das auch nicht besprochen, weil du es, glaube ich, auch nicht gesehen hast. Ja. Wahrscheinlich halt auch zum Spiel. Das müsste eigentlich zeitgleich zum Spiel gegen St. Pauli gewesen sein. Von daher, ja. Egal. Deswegen, also da hat man dann wieder in die Erfolgsspur zu Hause zurückgefunden, 2-0 gewonnen. Auch ein okayes Spiel, sei jetzt mal. Meppen über 90 Minuten auch klar die spielbestimmendere Mannschaft. Ingolstadt war relativ schwach. Im Hinspiel haben sie uns ja noch geärgert mit einem 2-0 auf deren Seite. Haben das immer gut ausgekontert. Das war im Ansatz auch zu erkennen, dass sie versucht haben, mit langen Bällen zu arbeiten. Aber insgesamt war das schon ziemlich schwach von Ingolstadt und wir. Außer die beiden Tore von, ich glaube, Sarah Schulte, das 1-0, das 2-0 von Wilna Kadesla, hätten wir auch noch mehrere Chancen machen können. Die Tore waren witzigerweise, wenn man in die Expected Goals-Tabelle gucken würde, die es, glaube ich, nicht gibt, waren mehrere Chancen. Ich glaube, Thomas Edenburg noch nach Ecke ein so Ding und noch ein, zwei andere richtig gute Chancen, die wir haben liegen gelassen. Und die Chancen waren dann wirklich, ja, eher Kandidaten für gehen nicht rein. Ne? Schulle dann Ball erobert nach Abstoß. Und ja, ich glaube, der Ball müsste verdeckt gewesen sein, weil die Torhüterin sehr, sehr langsam reagiert hat. Und dann geht dazwischen, also im kurzen Eck zwischen Torhüterin und Pfosten noch irgendwie rein. Im Stadion habe ich es auch gar nicht richtig mitgekriegt, weil das war auf der gegenüberliegenden Seite von der Süd und da, also bei der Nord. Und deswegen war das nicht so einfach zu erkennen. Und ja, das 2-0, Kadesla auf außen rennt quasi über den halben Platz. Also es waren auch so ein bisschen die Möglichkeiten, dass man die schnellen Außen versucht hat zu bedienen. Und Kadesla ist da natürlich prädestiniert. Aus sehr spitzen Winkel das Ding quasi unter die Latte gehämmert hat. Und da ja, muss man schon sagen, starkes Ding. Auch so ein Ding, was wahrscheinlich nicht mehr so häufig reingeht. Aber gut, eine Woche später gegen HSV ist so ein Ding auch nochmal reingegangen. Aber ja. War ein verdienter Sieg und damit hat man sich wieder auf Platz 2 vorgeschoben und hatte sozusagen alles angerichtet für das Topspiel, über das wir nachher auch noch sprechen werden.
Foreshadowing.
Genau. Ja, aber bevor wir jetzt zu Phoenix Lübeck kommen, komme ich noch eben zu Kickers Emden, auch ein Spiel. Ich war, ich glaube, 10 Jahre her, dass ich mal wieder im Ostfrieslandstadion war, bei unseren Freunden von Kickers. Und es war ein wirklich, wirklich geiles Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Da gab noch eine Choreo oder ein Banner von den Emdenern, die Fanfreundschaft zum SV Meppen bedient gewürdigt hat. Und es gab ja, da war das Stadion offen, bis auf der Gästebereich witzigerweise. Zum Glück, weil der Gästebereich ist nicht ganz so schön, ist immer hinterm Tor und auch etwas weiter weg dann. Ist immer nicht so schön, aber deswegen, man konnte zwischen Emdern stehen und ist ja keine Feindschaft logischerweise zu erkennen. Ist auch egal, man hat sich immer gut unterhalten mit den Jungs und man konnte da auch lecker Fischbrötchen essen. Zieht sich so ein bisschen als Thema durch die Folge durch. Und war ein gutes Spiel auch, um auch mal aufs Spielerische zu kommen. Und auch Support von unserer Szene, die auch zum Teil da war. Ich glaube nicht, es war ja auf dem Mittwochabend. Also wahrscheinlich mussten auch manche arbeiten, waren dann nicht alle da. Aber Emden ist ja nicht so weit weg, eine Stunde Fahrt ungefähr. Und deswegen waren auch viele da. Und dann gab es schöne Wechselgesänge. Und hat wirklich Spaß gemacht. Und man hat die Fanfreundschaft gelebt quasi. Und das war schon ziemlich geil. Und das Spiel war auch dem angemessen. Kickers natürlich auch mit mehr Ballbesitz. Wir waren in der ersten Halbzeit auch ein bisschen zu passiv, meiner Meinung nach. Ich glaube, nach 5 oder nach 6 Minuten oder so gab es auch schon die erste Riesenchance, einen Lattentreffer von Emden. Und ja, wir konnten, glaube ich, in der ersten Halbzeit kaum Nadelstiche setzen. Das wurde in der zweiten Halbzeit dann etwas besser, aber auch stand es da schon 1-0 für die Kickers M. Nach einem Einwurf, meiner Meinung nach, glaube ich, eher ein Tor, was man zurückpfeifen muss, weil da geht der Torschütze, Pascal Steinwender, glaube ich, in den Zweikampf mit Vino. Würde ich jetzt nicht unbedingt faul pfeifen, weil dafür war es doch zu wenig, aber der Arm ist da schon ziemlich deutlich am Ball, meiner Meinung nach. Kann man in den Highlights vielleicht noch mal gucken, vielleicht sehe ich das aber auch falsch, aber ich finde es schon eindeutig. Und ja, dann stand es halt 1-0. Und ja, danach zwei richtig gute Chancen von uns, auch jetzt dann über Umschaltmoment über außen eingelegt. Ich glaube, Hülsmann, glaube ich, mit der einen, Husmann, sorry, mit der einen Chance und die zweite, weiß jetzt auch nicht hundertprozentig. Aber das waren so ein bisschen Möglichkeiten, haben wir versucht, mehr Fußball zu spielen und ja, hat dann auch etwas funktioniert, aber Kickers wurde immer wieder etwas stärker und hat uns dann ein bisschen eingeschnürt, das 2-0 auch nach Ecke. Ärgerlich, immer aus Torwartsicht, wenn du den Ball zur Ecke überragend hältst, muss man wirklich sagen, mega Reflex von Joshua Hülsmann mit über den Arm noch hochkriegt und dann den Ball über die Latte lenkt und dann kriegst du im Nachhinein so ein Tor, was ich eigentlich hätte verteidigen lassen können, weil er kommt da gefühlt den ganzen Strafraum lang gesprintet und wuchtet ihn dann zum 2-0 rein. Und ja, damit war die Messe eigentlich gelesen. Aber wir haben nochmal in der 93. Minute, glaube ich, dann den Anschlusstreffer gemacht und den ersten Gegentreffer für Kickers in diesem Jahr eingeschenkt. Also da kann man dann auch auf jeden Fall stolz drauf sein. Das war Simon Heid im Mittelfeld, der sich da wirklich durchtankt gegen 2-3 Emdener rausgelegt auf Jan-Ben Klaas, der dann reingelegt hat. Und Janis Hagemann in der Mitte. Zum ersten Mal, glaube ich, ist auch ein Spieler, der nächste Saison bei der U23 spielen wird, von der A-Jugend sozusagen hochgezogen, lässt den Ball durch oder verlängert ihn auf Adrian Yusufi, der dann ja einschieben kann quasi. Das war dann war der Schlusspunkt. Es gab noch eine Chance, als Vino dann auch vorne war bei einer Ecke und wo dann ein Emner den Ball ganz knapp am leeren Tor vorbeigeschoben hat. Das wäre dann das 3-1 gewesen, ist aber daneben gegangen und dann war das Spiel vorbei. Ich war nicht böse, dass Emden gewonnen hat. Ich weiß immer nicht so genau, ob das vielleicht ein bisschen unsensibel ist gegenüber den Spielern, weil man ist ja dann auch noch am Zaun und klatscht mit den Jungs ab und bedankt sich für das Spiel und so. Weiß ich immer nicht, wenn die verloren haben, ob die dann denken, ja, schön, dass du das so sagst, aber ich hatte jetzt keinen schönen Tag, weil wir verloren haben. Aber keine Ahnung, da habe ich jetzt nur während des oder auf der Rückfahrt drüber nachgedacht, ob man da vielleicht dann auch ein bisschen, ja, seine Emotionen, weil man ja auch natürlich pro Emden ist und will, dass die aufsteigen und so, dann doch etwas zurückstecken sollte und dann einfach sagen, gut gekämpft, Jungs, und nicht Dank für das Spiel. So. Aber gut, vielleicht denke ich da auch einfach zu viel rein.
Ich wollte gerade sagen, das glaube ich ehrlich gesagt auch.
Ja. Gut, und jetzt kannst du ein bisschen reden, trinke ich erstmal einen Schluck.
Ja, zum Wohle, ja. dann sind wir jetzt angekommen beim aktuellen Wochenende, das hinter uns liegt. Und das war geprägt von zwei Heimspielen.
Von Regen.
Zwei rasenzerstörende Heimspiele, ich wollte schon sagen. Und zwar haben als erstes am Samstag die Herren gespielt.
Phoenix gegen Phoenix Lübeck.
Phoenix Lübeck, den anderen Aufstiegsaspiranten, der mit uns da oben rumkreucht und fleucht, ja, sage genau. Ich mal. Und in der Kurzdiskussion vorher war ja irgendwie spannende Aufstellung, sagtest du selbst.
Ja, fand ich doch. Also spannend, auch wieder eine gezwungene Ausstellung natürlich, weil wenn wir umstellen, hat das immer Gründe, weil wir ja einen sehr dünnen Kader hatten, was Adrian Alipur ja auch nach dem Lohne-Spiel nach dem St. Pauli-Spiel, glaube ich, ein bisschen bemängelt hatte und fand ich dann auch interessant, diese Aussage, weil zum einen stimmt sie natürlich, wenn du Co-Trainer und Torwarttrainer auf die Bank setzen musst, dann ist da was dran, dass der Kader definitiv nicht breit genug ist für einen zweiten Platz, der dann noch oben angreifen will. Ich frage mich dann aber trotzdem immer, dass halt, ja, ich muss da immer an Olli Holthaus denken, der dann auf der Bank sitzt und immer nur eingewechselt wird, so in der 88. oder 85. Minute und so. Frage mich dann halt immer, wenn ich ihn bei der zweiten sehe, ich weiß, Oberliga und so, das ist nicht Regionalliga, trotzdem glaube ich halt schon auch, dass Olli vielleicht auch mal eine Chance kriegen sollte. Vielleicht auch mal, wenn es 0-0 steht bei Lohne, ne, hat er, glaube ich, 90 Minuten auf der Bank gesessen. Da waren, glaube ich, da hat er die beiden A-Jugendspieler eingewechselt, Finn Kramer und was Malte zum Sieg, ich weiß gar nicht. Ja, weiß ich wieder nicht mehr, wer da eingewechselt wurde, aber dann ist dann vielleicht auch die Maßgabe eine andere, wenn du dann versuchst, vielleicht mehr mit Schnelligkeit über den Platz zu kommen, als halt, ja, ein Spielertyp, der eher über ja, seine Körperlichkeit reinkommt. Aber keine Ahnung, da würde ich dann auch nicht so viel sagen. Aber ich würde es trotzdem mal schön finden, wenn man dann auch dann ja den Jungs auf der Bank dann auch mal ein paar Minuten gibt. Ne? Kann man ja auch mal probieren. Aber klar, wenn du dann verlierst sozusagen, weil du dann sagst, ja, oder wenn du dich dann rechtfertigen musst, wenn dann ein Gegentor fällt oder so, keine Ahnung, aber da sind ja auch dann irgendwann andere daran beteiligt. Aber naja, ist ja auch egal. Genau, worauf ich hinaus wollte, Marvin Benjamins ist nochmal ausgefallen.
Kurzfristig, ne?
Kurzfristig krankheitsbedingt und für ihn, ja, ist auf die Position Jonathan Wensing gewechselt, würde ich sagen, weil, also Lukas Eixler ist in die Startelf reingerückt, hat auch ein gutes Spiel gemacht tatsächlich. Hat mir dann doch auch gezeigt, dass er wieder eine gute Alternative ist und wahrscheinlich auch Adrian gezeigt, dass er eine gute Alternative ist für einen Wechsel. Dann auch mal, oder vielleicht mal von Anfang an, man weiß es ja nicht, man weiß ja auch nicht, wie lange Benjamin ausfällt, aber da nicht drin stand, dass er verletzt war, gehe ich mal nur von Krankheit aus und denke mal, dass er gegen Lohne wieder spielen kann. Aber Wensing hat das
muss, genau.
Aber Wensing hat das wirklich gut gemacht auf Außen, auf einer Position, die er, glaube ich, auch so noch nie gespielt hat. Ja, eigentlich eher hängende Spitze, Zehner, sowas, aber dann Schienenspieler zu spielen, ja, ist schon anders, weil du auch sehr viel mehr laufen musst, sehr viel defensiv arbeiten musst. Und auf Außen ja auch mehr mit Flanken beschäftigen muss als Ballverteilen im Mittelfeld. Und das hat aber gut gemacht, genauso wie Lukas Eixler, der auch ein starkes Spiel gemacht hat, auch sehr quirlig war, sehr offensiv für Wirbel gesorgt hat und alles. Ich glaube, direkt an einem Tor beteiligt oder an einer Riesenchance dann auch nicht. Aber ich sag mal, der Pass vor dem Pass ist genauso wichtig wie der Pass dann selber. Aber ja, das war schon... Hat man schon gedacht, okay, interessant, dass vor diesem Spiel für Phoenix Lübeck ja auch tatsächlich, und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, aus dieser, die haben ja eine Absagenflut sondergleichen gehabt zum Jahresstart, wo die jetzt auch immer noch, glaube ich, 4 Spiele weniger haben als wir. Aber die Nachholspiele, die sie dann hatten, haben sie dann tatsächlich alle immer sehr gut beschritten. Ich glaube, 4 Siege und einen Unentschieden in diesem Jahr oder ja, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also die wollen tatsächlich aufsteigen, aber Phoenix Lübeck, macht euch da keine Hoffnung. Ihr werdet nicht in der dritten Liga spielen. Und das meine ich jetzt nicht sportlich. Mag das sein, dass sie sich qualifizieren, aber die Lohmühle werdet ihr nicht kriegen und euer Stadion umbauen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das was wird. Aber naja, Wettkampfspannung muss hochgehalten werden. Von daher ist das schon in Ordnung. Und Hannover 96-2 jetzt ja auch gepatzt, also es wurde noch mal etwas kuscheliger da oben, wobei 8 Punkte Rückstand.
Ja, ich wollte gerade sagen, also damit es kuschelig wird, muss Hannover 96 ein bisschen mehr patzen noch. Wenn die jetzt die nächsten 14 Tage auch noch patzen oder 3 Wochen, dann...
Ja, wir gucken mal. Super, mal das Maximale rausholen, würde ich immer sagen. Und heißt
sowohl... Erstmal Fokus, vollen Fokus auf grünen Donnerstag.
Und so ist es, genau. Ja, aber erstmal Fokus auf das Spiel. Also es ging wirklich sehr, sehr gut los von beiden Mannschaften. Also ich würde sagen, in den ersten 5 Minuten hätte es schon 2-mal klingeln können. Definitiv. Auf beiden Seiten des Platzes.
Da war auch Udo Lattek schon unterwegs.
Udo Lattek war der, ja?
Das war doch ziemlich am Anfang auch schon, oder?
Hat wer, wie oder die? Die? Ich weiß, wir haben an Pfosten noch geschossen. Das weiß ich noch. Genau, aber ja, die hatten auf jeden Fall eine Riesenchance. Über außen durchgekommen und quergelegt und so. Aber ja, stimmt. Und bei uns war es halt gefühlt, die ersten 5 guten Chancen hatte 3 Bruno Soares. Und die alle in einer Szene gefühlt.
Ja. Also, das war auch eine ganz, ganz bittere Nummer. Und also... Da war auch schnell der Gedanke bei mir, bitte, 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 lassen heute noch einen machen. Bruno Soares ist meiner Meinung nach Top-Spieler in dem Spiel. gefühlt auf dem ganzen Platz unterwegs gewesen. Zeitweise mit Marek Janssen offensichtlich die Position getauscht. Marek irgendwie am Verteidigen. Ne? Ich weiß, was ich gesagt habe, irgendwie nach 10 Minuten so, hier Marek, der alte Verteidiger. Ja, und 3 Verteidiger. Minuten später Bruno, der alte Stürmer. Also das ist so, war schon ganz witzig, aber zeigt halt auch die Einstellung dieser Mannschaft, die jetzt wirklich wieder gut ist. Nicht jeder ist so, also ja, muss man ja einfach mal, also
ja, immer, ja, ist schon richtig.
Wir reden von der ganzen Saison, aber man hat wirklich dieses Gefühl, das Teamgefüge ist wesentlich besser geworden und der eine steht halt tatsächlich für den anderen ein und wenn Bruno halt gerade eben am Tor rumläuft beim Gegner, dann mache ich die Verteidigung, kein Problem. Ja. Und umgekehrt.
Ja, also ich glaube, dass mit füreinander einstehen, das waren die Spiele davor auch, aber man...
Ja, ich wollte das nur nochmal lobend erwähnen, dass das wieder... sehr gut läuft.
Ja. Aber du hast ja schon recht, wir haben jetzt 4 Spiele in Folge nicht gewonnen. Das ist ja einfach Fakt und deswegen hat man da wieder so man hat auch wieder richtig guten Fußball gespielt. Lohne war ja schon sehr trist. Wenn wir dann Podcast aufgenommen hätten, wäre da wahrscheinlich etwas düsterer geworden dann. deswegen, das und Phoenix Lübeck war ja auch kein Fallobst. Die waren insgesamt doch deutlich schwächer, als ich gedacht hätte. Übrigens, Lattentreffer war, glaube ich, das HSV-Spiel, was du meintest. Das war innerhalb der Anfangsminuten ein Schuss an die Latte oder ein Kopfball. Deswegen, ja, gerade überlegt. Aber ich glaube, in Lübeck war es, ich glaube, da hatten nur wir einen Pfostenschuss. Aber die hatten gute Chancen auf jeden Fall. Ja, und ich sag mal, vor dem 1-0, also es ging wirklich, wirklich hin und her. Deswegen, also, dass wir das erste Tor gemacht haben, war schon sehr, 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 sehr wichtig und Gold wert. Das war auch ein klarer Elfmeter. Spreckelmeier, der im Strafraum umgerissen wurde. Und Willi Evsejev, der dann, also der Kommentator hat gesagt, souverän eingeschoben. Das ist natürlich richtig, wenn er drin ist, dann kann man das so sagen. Und ich fand es dann auch interessant, der SV Meppen hat ja auf Instagram immer diese Spieltagsstimmen. Und da war Willi auch natürlich da als Kapitän, immer der Erste, der gefragt wird und sich stellen muss. Beim Sieg natürlich immer einfach, aber ja, auch immer dann seinen Senf zum Spiel dazugeben muss und sagte dann auch so, ja, der erste Elfmeter oder nee, beim zweiten Elfmeter habe ich es dann mir anders gedacht, als wir es im Training geübt haben. Da habe ich mir dann so gedacht, was habt ihr im Training geübt? Den ersten Schuss schwach ins linke Eck zu schießen und hoffen, dass der Torwart vorbeispringt und den zweiten dann also ins rechte Eck zu schießen. Ja, beim nächsten Mal sollte man üben, den sehr, sehr platziert zu schießen. Das wäre schon nicht schlecht. Ja, ja. Weil der erste Elfmeter, muss man einfach auch dazu sagen, wenn der Torwart in die Ecke gesprungen wäre, hätte ihn auch locker gehabt.
Definitiv.
Der war flach gut, aber unplatziert nicht gut. Deswegen. Witzigerweise im Stadion habe ich beim zweiten Elfmeter gesagt, was übrigens auch ein ganz klarer Elfmeter war, wo diesmal der Torwart unseren Spieler umgeräumt hat, und zwar Christopher Schepp. Ja, ja, kam halt genau einen Schritt zu spät und dann kommt es halt nicht an Ball, sondern nur an Spieler. Und auch richtigerweise vom Schiri, der dann da auf den Punkt zeigt. Ich habe im Stadion noch gesagt, schieß einfach genau in die gleiche Ecke. Das sollte eigentlich funktionieren, habe ich so gedacht, und es hat nicht funktioniert. Willi hat's gemacht, hätte ich ihm das mal nicht gesagt. Nee, aber ja, ist halt immer ein bisschen Glücksspiel, wenn du den Elfmeter nicht platzierst, schießt. Dann ist das halt 50-50 quasi. Wenn du ihn platziert, schießt es eigentlich 100-0. Deswegen ist ja auch Expected Goals wert 0,75 bei einem Elfmeter. Passt dann also. Mathematik 1 plus.
1, super. Ja.
Witzigerweise hätten wir noch einen Elfmeter kriegen müssen. Ich habe die Szene aber leider nicht mehr 100% im Kopf, weil die in den Highlights natürlich nicht drin waren. Aber im Stadion habe ich noch gedacht, da musst du eigentlich auch noch Elfmeter geben. Aber 3 Elfmeter in einer Halbzeit, wird natürlich hart, aber hätte man geben müssen, aber ja, ich habe die Szene leider nicht mehr gar hundertprozentig im Kopf. Und ja, so ging es dann mit einem 1-0 in die Kabine, was eigentlich hätte ein 3 oder 4-0 hätte sein können. Das Einzige, was man wieder bemängeln kann, und das ist witzigerweise was wir fast immer zu Hause bemängeln, ist die Chancenverwertung.
Ja.
Weil wir halt zu Hause immer besser spielen als auswärts.
Also musst du ja jetzt auch bemängeln, wenn du alleine schon weißt, dass von 2 Elfmetern nur einer drin ist.
Ja, richtig,
dann ist die Chancenverwertung definitiv ein
Problem. Ja. Ja. Ja, genau. Und Lübeck aus der Kabine, ich weiß gar nicht, ob die taktisch umgestellt haben oder gewechselt haben, auf jeden Fall kamen sie deutlich besser aus der Kabine. Die ersten 15 Minuten, würde ich sagen, da waren sie wieder die 15 Minuten des Todes, wie sie immer gerne
bemüht. Ja, weil so schlimm fand ich es nicht. Felix Lübeck mit Sicherheit am Drücker, auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt nicht dieses Gefühl, dass wir komplett unterbuttert
werden. Ja, das ist natürlich immer einfach zu sagen, wenn es dann 1-0 ausgeht. Aber ich glaube halt, ja, wenn halt ein Tor gefallen wäre,
hätte sie die beschweren dürfen.
Ja, genau, das meine ich dann. Und ich meine generell, das Spiel hätte wirklich, wirklich komplett anders ausgehen können. Also Lübeck war wirklich nicht gut, aber wenn die ihre wenigen Chancen dann noch gemacht hätten in der ersten Halbzeit, wäre das ein sehr unangenehmes Spiel geworden. Man hat es ja bei FC St. Pauli gesehen zum Beispiel, die ja eigentlich auch nicht so gut gespielt haben, aber halt wirklich das perfekt umgesetzt haben, was sie halt konnten. Und das war Kontern. Da haben wir leider Räume angeboten, die der St. Pauli dann halt locker genommen hat. Und dann geht das Spiel auch mal 4-3 aus. Aber gut, ja, wir haben 1-0 dann, nach dieser kurzen Phase, fand ich, hat sich das Spiel auch mehr beruhigt insgesamt.
Ja, Richtung Ende raus.
Ich glaube,
Lübeck dann nochmal ein bisschen an den Drücker gekommen.
Ne? Ja, ganz genau. Ja, so die letzten, ich würde sagen, vielleicht auch
10 Minuten
oder so. Genau, da musste Pünd auch nochmal eingreifen, hart eingreifen. Und muss man auch sagen, Pünd wieder eine sehr starke Rolle gespielt. Definitiv. Aber eigentlich kannst du hier, ich wüsste keinen, den ich jetzt sagen würde, der hat
ein schlechtes
nicht Spiel schlecht gemacht. Auch die Abwehr, die ja wirklich die letzten Spiele ein bisschen Kritik abbekommen hat.
Ja, Jigit auch, hat sich wieder gefangen.
Spreckelmeier hätte ich jetzt eher gesagt, weil Jigit finde ich immer eigentlich, wenn er mal Zweikampf verliert oder so, ist das so eine Sache, aber ist eigentlich einer, der gefühlt immer, ja, ja top spielt. Also
die Leistung im letzten Heimspiel war schon so ein bisschen schwierig.
Ja, aber ich hätte da wirklich eher Sprechemeier mit der Kopf gehabt. Und ich fand der einzige Fixpunkt positiv war eigentlich immer Sander van Looy, witzigerweise, der dann jetzt ja auch gesperrt war. Der eigentlich immer mir noch immer mit am besten gefallen hat. Aber ja, insgesamt, wenn du 4 Gegentore kriegst, kannst du keinen der 3 rausnehmen und eigentlich auch nicht die davor. Es gibt ja dann auch noch Mittelfeldspieler und Stürmer, die ja auch mit zurückarbeiten müssen und alles. Aber ja, gut, haben wir ja schon mal besprochen. Aber alle wirklich stabil. Sprechelmeier wirklich wieder ein Top-Leader gewesen. Hat mir auch für mich immer noch der Abwehrchef in der Dreierkette. Und genau, Bruno natürlich auch jetzt vorne mehr gefordert gewesen und hat sich leider nicht mit dem Tor belohnt. Schade eigentlich, aber auch wieder ein super Spiel gemacht und Karademir genauso. Aber auch halt so ein Tim Möller, der auch immer ein bisschen zu wenig Beachtung findet. Wieder ein gutes Spiel gemacht und alles. Und ja, auch halt, gerade Wensing möchte ich immer noch mal wieder hervorheben, auf einer falschen Position wieder ein gutes Spiel gemacht, ja. Und auch wenn Schepp und Jansen nicht gespielt getroffen haben, ne? Jansen als Abwehr. Mit Abwehraktion.
Oh, ach ja, Schepp hat aber deutlich vorne kreiert, ne?
Der war im Mittelfeld, der war Zehner tatsächlich, ja. Zehner oder Achter. Also der war wirklich so ein bisschen wie Harry Kane bei Bayern, der ja auch immer zurückfallen. Ja, zurückfallen lässt. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass er genauso spielt. Natürlich da deutlich besser als Kane. Nee, aber sich auch mal zurückfallen lässt und ein bisschen was kreiert, Bälle verteilt und so. Das fand ich dann doch sehr überraschend, dass wir. Und dass er da auch, dass das auch seine Qualitäten sind, obwohl er das die Saison, glaube ich, auch schon häufiger gemacht hat, wenn ich so zurückdenke. Aber hat mich dann in diesem Spiel doch ein bisschen überrascht. Und ja, fand ich gut. Ja, und so geht es dann halt 1-0 aus. Und ja,
der Rasen. Hat einem aber sonst durchaus ansehnlich gespielt. Ja, der Rasen schon leicht.
Rasen nicht mehr
ansehnlich. Aber es ging noch, fand ich.
Ja.
Es ging noch. Wolltest du jetzt erst deine Ratings abgeben oder?
Ach so.
Gehen wir
direkt rüber zu dem. Oh, das habe ich schon gar nicht drüber nachgedacht. Ja, stimmt. MVP und da haben wir die letzten Folgen auch gar nicht mehr gemacht. Also ich habe es schon wieder völlig vergessen.
Quatsch, haben wir auch gemacht.
Haben wir alle gemacht. Ja, stimmt. Ja, gut. Ich habe schon jetzt habe ich schon wieder viel zu viele Leute erwähnt. Deswegen. Aber MVP des Spiels finde ich. Ich überlege gerade auch. Sag du zuerst.
Bruno Soares.
Okay, ja gut, das war. Ja,
was erwartest du fast anderes
von mir? Ja, nee, ich erwarte nichts anderes.
Bruno Soares Ultra, ne?
Ja.
Aber tatsächlich finde ich, der hat ein Top-Spiel hingelegt. Ich fand super, wie er sich richtig ins Match gehauen hat, dass er halt tatsächlich an jeder Position war, wo man gebraucht hat. Er war ständig vorne bei den Offensivaktionen beteiligt. Das fand ich sehr faszinierend.
Mhm, ja.
Man hat ja offensichtlich auch diese Eckvariation jetzt mit ihm, dass man so halt quasi so auf halbe Länge flankt und er dann angerannt kommt und mit seiner Birne den da reinhauen soll. Sah auch schon ein, zwei Mal ganz gut aus.
Ja.
Ich glaube, noch ein bisschen Training, dann geht das Ding rein. Da steckt ja halt auch offenkundig ein Plan hinter.
Ja.
Hat mir super gefallen. Immer vorne im Gedränge dabei und Abwehr von ihm auch gute Leistung auf jeden Fall.
Definitiv.
Deswegen, also ohne Bruno wäre das Spiel ein bisschen langweiliger gewesen. Definitiv. Und deswegen mit Sicherheit MVP.
Ja, okay. Dann sage ich Jonathan Wensing, weil ich ihn, glaube ich, am meisten gelobt habe gerade, weil er mir wirklich sehr gut gefallen hat. Auf dieser Position, die er eigentlich nicht spielt. Und alles hatte ich ja schon dazu gesagt. Auch man kann ja mit Sicherheit auch andere nennen. Aber es gibt ja immer diese Auswahl da, wer ist der Spieler des Spiels vom SV Meppen. Da war er zum Beispiel nicht dabei. Von daher, vielleicht sehe ich das auch eher als einziger so. Aber ich fand das halt schon ziemlich gut und deswegen ist er von mir, ist er mein MVP. Ja, Unsung Hero, wen habe ich denn jetzt noch nicht genannt? Ja, ich sag mal Julius Pünd einfach, aber auch dann in Verbindung auch mit der neuen Stabilität, die er jetzt gewinnt, Lohne und jetzt auch gegen Lübeck, also zweimal die Null gehalten, dann nehme ich Lohne halt jetzt mit rein, einfach mal für mein Argument jetzt. Muss ich mir das einfach mal so zusammenbasteln. Aber auch diese eine Szene da bei einer 80. Minute oder so stark gehalten und auch Ballsicherheit in der Luft bekommen. Etwas schwach noch am Fuß, das konnte man auch noch sehen. Aber gut, das sind halt Baustellen für einen 19-Jährigen. Wenn er die dann auch noch abstellt, dann spielt er irgendwann zweite Liga oder noch höher. Von daher auf einem guten Weg und bitte Vertrag verlängern.
Der Unsung Hero ist wirklich schwierig, weil du gefühlt jeden Namen reingeworfen hast. Ne? Dann haben wir ihn erwähnt. Nichtsdestotrotz würde ich an dieser Stelle jetzt, glaube ich, Christopher Schepp rausheben.
Gerne.
Denn er war wirklich, wie du gesagt hast, schon so ein Mittelfeldmotor mehr oder weniger. Ja. Hat viel nach vorne kreiert und sowas. Alles ist dadurch im Spiel ein bisschen weniger zum Zug gekommen, auch wenn er an ein, zwei Chancen vorne stark beteiligt war.
2-0.
Ach, dennoch gab es halt andere Charaktere, andere Köpfe, die sich in diesem Spiel vorgetan haben. Ja, ja, sei es Bruno, sei es Marek, sei es halt Willi logischerweise.
Ja, als Torschütze,
Elfmeter schießen sollte und deswegen würde ich jetzt diesen Cheering Point zu Christopher Schepp geben.
Ja, Moment des Spiels, Wetter natürlich. Weil wir hatten alles, wir hatten Hagel, wir hatten Regen, wir hatten Wind, wir hatten Sonne. Das Einzige, was fehlte, war Schnee. Also wirklich, wir hatten, ich habe die letzte Tage noch The Day After Tomorrow geguckt und habe mich dann da noch ein bisschen dran erinnert tatsächlich. Ja, deswegen das Wetter. Obwohl, der Moment des Spiels war natürlich eine schöne Botschaft auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mal ein Moment des Spiels gewesen.
Oh, das ist natürlich schwierig. Es ist natürlich schwierig jetzt. Es wäre nämlich jetzt sonst direkt auch von mir gekommen, denn der gute Lukas, und das können wir jetzt hier auch noch mal erwähnen, hat am Freitag Geburtstag gehabt. Happy Birthday, lieber Lukas.
Endlich 18 geworden.
Ja. Endlich 18, endlich volljährig. Ne? Ja. Zum Glück sieht man es halt mit dem Bartwuchs nicht. Wenn wir das abmachen würden, würde es wieder für 6 gehalten.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja. Wir haben ihm eine kleine Anzeige oben noch netterweise schalten können. Ich war zu spät dran, gefehlt ehrlich gesagt, aber danke Mike an der Stelle, der gesagt hat, kein Problem, baue ich noch eben ein. Ne?
Für den Vollidioten,
leider,
ja.
Leider knapp zu kurz gekommen, denn die Halbzeitpause war ein bisschen zu voll. Aber er war auf der Tafel, der Gruß ist da, ich habe ein Foto gemacht, es gibt Beweise.
Da sah ich, auf dem Foto sehe ich wirklich noch aus wie 18 gefühlt.
Ja, das ist, ich habe auch schon, das ist auch schon 3-4 Jahre her, das Foto, oder?
Noch deutlich länger,
älter. Noch deutlich.
Kann gar nicht.
Das wäre ein Corona gewesen. Wollte ich gerade
sagen, ja, 4 Jahre alt, ja, stimmt. Weil da haben wir ja Verein für den SVM, das, wie nennt man dieses Wandgemälde? Wie nennt man das?
Bild.
Danke für diesen qualifizierten Begriff.
Also von daher nochmal, wer Lukas zum Geburtstag gratulieren will, der ist herzlich willkommen. Geschenke gehen an die PayPal-Me-Adresse, die unten drunter steht. Ja, stark. Die dann auch direkt natürlich für dieses Projekt aufgewandt werden, damit wir hier irgendwie unsere Kosten stemmen können. Da freuen wir uns natürlich jedes Mal und könnt ihr da ein kleines Schleifchen drum binden und dann ist es umso schöner.
Stimmt, ja, sehr gut. Sehr gut nochmal darauf hingewiesen. Kommen wir dann zum Spiel der Frauen gegen den HSV.
Moin Moin aus Hamburg.
Gegen die HS-Frauen.
Ja, gegen die HS-Frauen.
Oh. Tatsächlich zum ersten Mal und wahrscheinlich zum einzigen Mal die Saison mit Gästen. Also Gäste sind immer da, natürlich, aber ich sag mal mit einem geöffneten Gästeblock.
Amtlich mal mehr Gäste.
Genau, richtig. Also mit einem geöffneten Gästeblock, so würde ich das sagen. Also auch der Azubine hier war.
Mit geöffneter alten Tribüne, das muss ja auch dazu sagen.
Auch richtig, stimmt. Sonst ist immer nur die Süd und die Kixel oder die neue Tribüne auf. Und richtig, genau. Das sei auch erwähnt. 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion. Wirklich krass. Also ich glaube, ich würde
Rekord fast... Rekord ist um 1500 Leute geschlagen.
Ja. Ich würde sogar sagen, dass... Nee, ich glaube 3051. Nee, 3050 waren es, glaube ich, oder?
Wieso habe ich denn 3501 im Kopf?
Ja, ich glaube halt, wir mussten 3051 schaffen. Aber kann auch sein, dass du recht hast. Ich weiß auch nicht mehr genau. Aber Rekord deutlich geschlagen.
Auf jeden Fall sind 1500 Leute mehr auf jeden Fall richtig.
Ja.
Ich war bei PayPal mit 1500 Euro.
Ja, okay. Wenn das einer spendet, dann brauchen wir die nicht mehr.
Ja, dann nennen wir ihn als Sponsorverein.
Ja, richtig. Ja. Und also auch mit organisiertem Support. Es war ja Länderspielpause und da wurde auch schon gemunkelt oder sich angekündigt, so von der HSV, von der aktiven Fanszene. Das heißt so, okay, komm, kein Fußball ist auch keine Lösung, dann fahren wir mal nach Meppen. Und dann waren die hier und haben auch eine schöne Choreo rausgeholt und so. Das war schon sehr beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben. Irgendwie 300 habe ich irgendwo gelesen, aber ich meine, es hätten sich 400 schon angekündigt und ich denke, es waren mehr da als 400. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall war das schon sehr cool. Ich stehe ja dem HSV nicht so nahe, aber das fand ich dann auch schon ganz cool. Was auch cool war das Spiel an sich. Also muss man wirklich sagen, auf sehr, sehr tiefem Boden ist alles, was ich ja bei dem Wetter, bei den Männern schon gesagt habe, gab es hier nochmal sozusagen doppelt so schlimm. Wobei Sonne gab es, glaube ich, kaum. Sonne war erst da, als das Spiel rum war. Da war wirklich Top-Wetter danach. Aber naja. Und deswegen muss man eigentlich diese Leistung, wir haben ja einen 4-0 Heimsieg eingefahren gegen den Tabellenführer. Und muss man wirklich sagen, auf so tiefem Boden so guten Fußball zu spielen, stark.
Ja.
Also was wir bei den Männern gelobt haben, können wir eigentlich hier auch noch immer nur loben.
Definitiv. Lauer Sieger tat mir ein bisschen leid, gerade in der ersten Halbzeit. Also das ist ja wirklich da vor dem Tunnel die reinste Schlammpfütze gewesen. Oh ja. Und ja. Sie hatte sich schon im Warm-up ordentlich eingeschmiert, sage ich jetzt mal.
Ja, wirklich.
Da habe ich noch gedacht, das wird natürlich ein hartes Brett bis zur Halbzeit, das durchzuziehen, bevor man dann frische Klamotten ankriegt. Was soll ich sagen? Kommt die mit dem braunen Trikot wieder raus? Da war ich auch so ein bisschen, ich meine, gut, weißt du, aller Aberglaube, okay. Aber da habe ich auch schon gedacht, boah, ey. Also trocken und sauber wäre mir da im Augenblick echt wichtiger gewesen.
Ja, ich glaube, schön. Ich glaube, man hat einfach nur einen Trikotsatz. Mit.
Das natürlich dann,
ich glaube, man hat auch wirklich nur.
Zum Fanshop laufen.
Ey. Ja. Aber ich glaube, man hat wirklich nur vielleicht auch nur 4 oder 5 Trikotsätze oder noch weniger für die ganze Saison. So, dass du die halt auch nur quasi abgibst, kannst sie abgeben, wenn du sie ins Publikum wirst, dann musst du aber neu kaufen quasi, also aus deiner eigenen Tasche. Oder halt, wenn sie zerrissen sind, dann vielleicht.
In dem Fall, wenn sie jetzt das Trikot versteigert und so, ist es nicht nur Match-Worn, sondern auch Match-Worn.
Oh, ne? Ja. Aber ich weiß ja auch nicht, ich würde immer eigentlich auch immer zwei, wenn man mehrere Trikotsätze hat, dann soll man vielleicht auch 2 mitnehmen und einen in den Schrank hängen, damit man den in der Halbzeitpause wechseln kann. Aber kann sein, ich habe so nie
Puppe. Ja, du musst also theoretisch musst du auf jeden Fall ein zweites Trikot haben. Was ist denn, wenn die eine nicht so stark festhält, dass er Dinge reißt? Also in der Theorie.
Ja, okay.
Ja. Also muss er praktisch irgendwie ein zweites dabei sein.
Da habe ich aber auch schon mal gehört, dass es dann bei Bundesliga-Spielen
oder kommt so, dann jemand und näht das Loch eben dicht.
Nee, ich glaube, dann, wie du sagst, mit dem Fanshop, das war natürlich als Witz gemeint, aber ich habe das auch schon mal gehört, dass, glaube ich, bei Bundesliga-Spielen oder so dann in den Fanshop gerannt wird und nur das Trikot geholt wird, ja. Eben beflockt und fertig.
Ja, verrückt, ne?
Das ist verrückt, ja. Deswegen, also ich weiß aber auch nicht, vielleicht hat man wirklich nur einen mit und ja. Wirklich, oder nur wirklich für Notfälle in den zweiten. Aber ja. Ich hätte es auch getauscht in der Halbzeitpause, auch wenn er natürlich nach 5 Minuten. Wieder genauso aussehen würde.
Ja, wobei, so die andere Seite hat ja nicht so ein Schlammloch gehabt.
Also, ja, das stimmt. Das ist echt witzig. Das Tor bei der Süd, wo wahrscheinlich, wenn am Donnerstag Elfmeterschießen passiert, wahrscheinlich auch darauf geschossen wird, zumindest wenn wir die Seitenwahl gewinnen.
Sofern die Kartoffeln noch nicht hoch genug gesprossen sind.
Genau. Aber dann auf jeden Fall nicht flach schießen. Das kann man sich dann abschminken, weil dann kommt er nicht ins Tor.
Ja.
Aber ja, fand ich halt witzig, dass das der andere Strafraum dagegen noch aussah wie englischer Garten.
Unused.
Ja, richtig. Aber ja, Spiel war gut tatsächlich. Von Beginn an ein sehr, sehr gutes Spiel. Und man muss aber sagen, dass insgesamt das zu 0 schmeichelhaft war. Dass wir gewonnen haben, fand ich nicht schmeichelhaft, weil wenn du 4-0 gewinnst, hast du es irgendwo auch verdient.
Ja, die sind ja auch beherzt bei der Sache gewesen, muss man es ja auch mal sagen. Also die haben wirklich ein Top-Spiel abgeliefert. Man hat halt gesehen, Hamburg mit mehr Technik. Mhm. Aber wir mit dem Herzen am rechten Fleck auf dem Platz. Und
Push durch die Zuschauer,
glaube ich auch. Das hat am Ende auf jeden Fall alles so bewilligt, wie es sein sollte. Ich meine, viel hat da geholfen, dass Udo Lattek, da ist er jetzt wieder, wirklich nur Udo Lattek war. Wobei Laura den auch noch schnell gegriffen und dann rausgehüpft ist, weil ich auch gedacht habe, naja,
so war der Match auch ganz
krank. Zum Glück gibt es hier gerade kein Replay, weil ich weiß nicht, ob der irgendwie hinter der Linie war oder nicht.
Ah, nee, das war, glaube ich, der Freistoß, den du da in Erinnerung hast, oder? Der so ganz hoch kam.
Nee,
das war das Spiel raus, war das? Ja, ich meine, aber du hast da den Freistoß im Kopf, aber da war das auch so. Aber da ist ja, glaube ich, vorne in der Matschpfütze aufgetitscht und dann auch direkt liegen geblieben. Also das war dann auch so ein bisschen so der Vorteil.
Nee, das war eine andere Szene.
Ja, okay.
Ja. Weil der ist wirklich oben an die Latte, dann hat sie ihn gefangen und ist dann damit aber nach vorne gesprungen.
Okay, ja, gut. Dann müsste ich mir vielleicht auch noch mal die Highlight etwas genauer angucken, weil ich meine, das wäre...
Kannst ja auch mir mal vertrauen.
Ich vertraue dir. Ist ja jetzt auch nicht so wild. Selbst wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, niemand würde uns steinigen.
Dann lass mal jetzt, hör mal auf, es war so.
Ja, ich glaube dir. Natürlich, wie immer. Eine Sache muss ich aber auch noch kritisieren. Es wurden ja so komische Klatschpappen verteilt.
Oh,
finde ich sehr, sehr.
Das war albern.
Ja, genau. Das ist das perfekte Wort. Ja. Ich finde, sowas hat.
Also wirklich.
Das hat mich so an englischen Fußball erinnert, wo. Oder halt sowas wie Eishockey oder so, wo halt wirklich die Show mehr wichtiger ist als das, was auf dem Platz passiert. Choreos und so.
An der alles Stelle,
super geil, weil das wird ja auch organisiert
von Fans. Halt, muss man auch sagen, nicht albern vom SV Meppen, sondern halt vom
Sponsor. Genau. Ja. Der kann von mir aus verteilen, was er will, das ist mir dann auch egal, aber so ein Rummel bitte nicht nochmal. Irgendjemand hat mal Sitzkissen verteilt, das ist schon wieder sinnvoll. Die kann
oder Schals gab es ja halt auch mal, der hat auch Schulte-Bau schon mal gemacht oder so. Ich finde, das wäre ja jetzt halt so ein
Ja, das wäre cool
gewesen. Halt noch ein bisschen angemessen gewesen. Ja, keine Frage, kostet halt das Hundertfache von so einer Klatschpappe. Aber dann verteilt es halt nicht 5.000, sondern 500 und die Fans sind trotzdem
glücklich. Ja, und du hast das Ding ja auch noch zu Hause dann in der Regel.
Ja. Die genau. Pappen schmeißt ja weg. Wie oft sehe ich denn auch jetzt noch Leute mit dem Schulterschal zum Beispiel
in sich? Ja, ich habe den im Auto tatsächlich. Ja gut, das Schulter habe ich abgedeckt.
ja, gut, aber die Leute kommen da mit den Steinen und siehst es wieder und denkst, ah, hier, das ist der Sponsorschal gewesen.
Ja. So. Bei mir liegt es hinten in der Hutablage, wo da nur Mappen steht.
Das passt genau. Wenn da 5.000 Leute sind, da kann man dann vielleicht auch mal mit der Marketingabteilung noch mal reden. Also bitte das nächste Mal nicht wieder so ein Rummel, denn das macht das Stadion nur dreckig. Irgendjemand muss es wegräumen und hat schon wieder Kosten verursacht. Ne?
Genau.
Also,
und es hat auch, ja gut, ich meine, es hat Gott sei Dank nur die Anfangsphase genervt. Und nicht weiter. Aber ja, fand ich halt ein bisschen peinlich, muss man wirklich sagen. Aber
naja, jedes egal. Applaudieren war lauter als die Klatschpappen.
Aber ja.
Und bitte nicht auf die Idee kommen, Rasseln zu verteilen. Danke schön.
Weiter geht's. Vuvuzelas oder so ein Rummel, was da noch alle gab. Ja. Aber es ging gut hin und her. Also wir haben uns, also insgesamt fand ich HSV wieder mehr Ballbesitz, Spiel. Und wir haben aber dann die Möglichkeiten genutzt, die HSV angeboten hat, haben mehr auf Konter gespielt. Viel gegenüber außen, viel gegenüber schnelle Umschaltmomente. Und wir haben tatsächlich, was wir bei den Männern vorhin kritisiert haben, mit der Chancenwertung hier deutlich besser gemacht. Das 1:0 auch da Thomas Ihlenburg sozusagen die Bruno Soares des Teams
der Frauen,
genau, auch wieder so ein, also sie hat ja gefühlt schon, wahrscheinlich hat sie die meisten Tore gemacht, ehrlich gesagt, nicht so dran hat, ich weiß, ich habe keinen Schatz im Hinterkopf, aber ich habe bei Instagram geschrieben, das gefühlt 100. Standardtor wirklich wieder Kopfball reingewuchtet, auch gefühlt vom Strafraum von Laura rangesprintet und dann reingeköpft, ganz so krass war es logischerweise nicht, aber auch wirklich sehr viel Anlauf genommen und dann reingewuchtete Dinge und so das 1:0 gemacht. Schönes Ding auf jeden Fall und den HSV etwas geschockt, würde ich schon sagen.
Definitiv, da haben die nicht mit gerechnet.
Nee, das auch, aber auch etwas schwächer gewesen danach, aber sich dann doch gefangen, mehr über Standards dann versucht ins Spiel zu kommen und auch immer so meistens dann so der letzte Pass entweder hat gefehlt oder dann der Abschluss, wenn er dann am Tor vorbeigelegt wurde oder dann knapp dann vorbeiging, wenn er quergelegt wurde. Das war dann das, was uns dann die Null gehalten hat. Und dann haben wir dann noch relativ schnell das 2:0 nachgelegt. Ich glaube, das 1:0 fiel in der 27. oder 25. Minute oder so und das dann irgendwie in der 30., 35. so um den Dreh. Nina Kossen in diesem Fall, also es war auch ein bisschen gewuselt, das war auch ein bisschen glücklich, dann Grosicka, die dann wirklich durch den ganzen Strafraum quergelegt hat, wo dann keiner den Fuß zwischen halten konnte. Dann kam er halt so auf Außen dann zu Nina Kossen, die dann aufs Tor schießt, dann aber eine Bogenlampe erzeugt und dann den Ball irgendwie noch sehr akrobatisch ins Tor befördert, aber auch mit Wucht. Also da muss man wirklich sagen, richtig starke Akrobatik. Gut gewürfelt bei D&D, würde man sagen. Und dann das 2:0 gemacht, wirklich stark. Auch wieder ein bisschen, muss man auch sagen, auch wieder ein bisschen umgestellt vor dem Spiel. Karin Bakwis, die ich ja auch etwas kritisiert habe für die etwas komischeren Ausstellungen die letzten Spiele, also gegen Andernach war es dann in dem Fall. Jetzt wieder alles, würde ich sagen, sehr, 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 sehr logisch gemacht. Kadesla auf Außen, Nina Kossen wieder ein bisschen in die Mitte, Grosicka auch, mit Schnelligkeit gearbeitet. Und Thomas Ehrenburg war ja letzte Saison noch Stürmerin bei uns. Also diese eine Saison davor ja auch Innenverteidigerin. Aber gut, wenn man jetzt sieht, wie sie halt knipst nach Ecken und so weiter, dann weiß man schon, warum Karin Bakwis sie gerne doch auch als Stürmerin einsetzen wollte. Aber gut. Ja, und wirklich, wirklich sehr, sehr stark das 2:0. Und ja, das 3:0, das war dann mit dem Halbzeitpfiff Willian Kadesla, die dann auch ordentlich Meters macht auf der rechten Seite. Aber und so viele Meters gemacht hat, wo du denkst, oh, du hättest sie vorher abspielen müssen. Nee, musste sie nicht. Hat auch sehr, sehr spitz im Winkel das Ding nochmal immer so lange Eck quergelegt. Und stark.
Ja, mega, mega Schuss.
Ja, also wirklich. Jetzt auch so ein bisschen wieder aus der Formkrise raus. Ein bisschen auch ein bisschen Pech gehabt mit Chancenverwertung. Jetzt aber wirklich eiskalt und aus zwei unmöglichen Winkeln zwei unmögliche Tore gemacht. Und ja, nehmen wir dann gerne mit.
Ja, die Halbzeitpause war dann allerdings gut für die Hamburger. Die sind wirklich stärker aus der Kabine gekommen. Da hat es den Druck noch gespürt. Da haben wir tatsächlich auch weiter ein bisschen auf das gleiche Tor wieder gespielt. Ja. Die haben also wirklich Druck reingesetzt, gehofft, alles zu machen. Wurde auch so ein bisschen rabiater, muss man aufhören, ehrlich sagen. Stimmt. Die haben so ein bisschen sind mehr körperlich geworden, was das Ganze angeht. Aber am Ende des Tages hat es ihnen ja nicht geholfen,
zum Glück. Zum Glück, ja.
Alles, was sie an Angriff versucht haben, ist gescheitert. spätestens an Laura Sieger.
Richtig, muss man auch sagen. 3-0.
Top Job,
auf jeden Fall. Laura, richtig stark. Und auch richtig, auch das, was ich bei Julius Pünn vorhin gelobt hat, diese gute Strafraumbeherrschung, das hatte sie auch wieder top drauf. Auch wenn mal sehr, sehr hohe Flanken kommen, konnte sie sie immer locker runterfangen, wo du ja auch bei ganz vielen anderen Torhüterinnen zum, oder auch Torhütern siehst, dass sowas dann mal durch die Hände durchrutscht oder irgendwie, ja, vielleicht auch zur Ecke geklärt werden muss oder wie auch immer oder nach vorne abgeklatscht wird. Hat alles funktioniert, hat sie alles runtergepflückt und das muss man wirklich hoch anerkennen, dass das, ja, dass wir wahrscheinlich die beste Torhüterin in der zweiten Liga haben mit Abstand. Ja,
ich erinnere mich tatsächlich nur an diese eine Szene, da kam ein hoher Ball halt an, wie so eine Bogenlampe auch, ja, ne, und der wäre reingegangen, ist genau, aber zum Glück aufs Netz getitscht, beziehungsweise rechts so, daneben, ja, der war ganz, ganz knapp daneben. Mhm. Ich denke nur, ja, 20 Zentimeter weiter links, dann ist er drin.
Ja. Ja,
das,
ja,
der war gefährlich, den hätte sie nicht bekommen, auf keinen Fall.
Ja, klar, man kann die alles halten.
Da ist ihre Kürze etwas das Problem, aber ansonsten voll deiner Meinung, top Job, richtig starkes Spiel gemacht, zu Recht auch einmal ausgerufen worden, als Arschretterin, sage ich jetzt mal, gefährliche Geschichte, wo die Verteidigung ein bisschen gepennt hat mit dem Angriff vom HSV, aber ganz, ganz souverän geklärt von Laura.
Absolut. Man muss ja auch sagen, wenn man sich das Hinspiel in Erinnerung ruft, da haben wir zur Halbzeit auch 3-0 geführt und nach 93 Minuten stand es 3-4. Ja. 4-3. Also da haben wir in Hamburg dann uns nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen. Das Spiel habe ich auch nicht gesehen.
Fisch vom Brötchen ziehen
lassen. Ne? Genau, oh, Fischbrötchen, sehr gut. Und
das ist ja als
ja, als durchgehender Gag wichtig. Und da, wie gesagt, Spiel nicht gesehen und bei so einem Spiel möchte man sich dann die Highlights auch nicht angucken. Aber da weiß ich auch noch gelesen zu haben, dass wir auch in der ersten Halbzeit ziemlich schlecht gewesen waren und haben 3-0 geführt. Da fragt man sich, wie kann sowas? Das war in diesem Spiel jetzt halt nicht der Fall. Und wahrscheinlich war das Wetter auch etwas besser in Hamburg, wo man dann auch sagt, bei so tiefem Boden, wo der Ball, wenn man ihn flach spielt, normalerweise nimmt er ja Fahrt auf bei nassem Boden. Aber wenn der Boden halt so nass ist, dass es dann quasi ein Pool ist, dann geht er halt nur ein paar Meter, wenn du ihn flach spielst. Das konnte man aussehen. Also da hatte man so Saarbrücken-Vibes, dass das ja, 2 Tage Dauerregen plus Fußball und alles, das nicht ganz so gut ist für den Rasen, aber naja. Gut, aber ja.
Jetzt hat er ja 4 Tage Ruhe.
Jetzt hat er 4 Tage Ruhe und Top-Wetter hoffentlich. Und deswegen hoffe ich auch mal, dass da auch noch ein bisschen aufgeforstet wird, oder wie man das nennt, und der Rasen ein bisschen gangbar gemacht wird. Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, unabhängig vom Strafraum ist der Rasen auch nicht so schlecht.
Nee,
grundsätzlich wenn er, nicht. Wenn er einigermaßen trocken ist, oder? Nicht ganz durchnässt ist. Ja, ich meine, ein paar Furchen sind drin, klar, aber da haben wir schon mal vor ganz schlimmeren Plätzen dieser Liga gespielt.
Ne? Unter anderem, ich erinnere mich halt auch an Kickersemden halt an der Stadion. Ja. Das sah viel schlimmer aus damals als letztes Mal
da war. Okay, ja, und das heutzutage auch immer noch. Obwohl das am Mittwoch ging, wo es ja, glaube ich, auch, glaube ich, geregnet hat.
Weiß ich auch nicht mehr genau. Es regnet hier
immer. Es regnet immer, genau.
Dafür sind das Emsland-Wetter.
Das gute Emsland-Wetter.
Wurde doch gesagt, hier Emsland-Wetter kriegen wir richtig hin. Ja, super. Orli, schau noch mal drauf.
Volle Pulle, ja.
Also,
ja, war wirklich krass.
Können wir auch drauf verzichten.
Können wir eigentlich auch drauf verzichten, ja. Ja, aber dass es dann zu null auch in die Endphase des Spiels ging, war doch unser Glück. Aber Markus Anschack hatte dazu noch, ich habe heute noch einen Artikel, oder einen Artikel habe ich jetzt nicht angeklickt, aber ich habe nur gesehen, dass der erste Satz von ihm war, es passte heute alles. Also sowohl Zuschauerzahl als auch Spiel, ja. Motivation, als auch die Unfähigkeit, Matchglück, genau, das klingt etwas netter, dass dann der gegnerische Ball nicht ins Tor geht, weil man muss ja auch sagen, es gab auch die eine oder andere Möglichkeit, die hätte definitiv reingehen können. Und ja, so ging es dann halt, ja, so weiter 3-0 und da dachte man sich schon, alles klar, hier brennt definitiv nichts mehr an und dann haben wir noch den Schlusspunkt gesetzt, die eingewechselte Laura Bröhring, die dann noch das 4-0 gemacht hat. Und
auch quasi kurz vor Abpfiff, ne?
Kurz vor Abpfiff, ja. Genau. Ja.
Schöner Schluss. Stark. Alle noch am Jubeln, alle am Feiern.
Ja, das war wirklich passend.
Die Mädels außer Rand und Band, das war auch schön zu sehen, wie sie mit der neuen Tribüne dann abgefeiert haben.
Ja.
Sehr cool, gönne ich den häufiger. Von daher bitte ich Minimum 50% der dagewesenen Leute beim nächsten Heimspiel wieder da zu sein.
Ja, ich habe gesagt, 4-stellig ist eigentlich Pflicht für den Rest der Saison.
Ja. Und man hat sich ja jetzt auch in einer gewissen Position wieder erarbeitet, nämlich Position 1. Muss man auch mal ehrlich sagen.
Ja.
Der HSV kam mit der 1, ging mit der 4 und wir sind hoch auf die 1.
Ja, der HSV und der Frühling und jetzt Platz 4. Das ist einfach ein Match, ja, Match made in heaven.
Ja, genau. Der HSV und der Frühling.
Ja, und ja. Platz 4 halt. In der zweiten Frauen-Bundesliga reicht auch Platz 3, muss man dazu sagen. Also, um nicht aufzusteigen. Aber nein, ich gönne das dem HSV natürlich genauso wie allen anderen auch aufzusteigen. Wobei man ehrlicherweise ist, wer mit uns aussteigt, ist natürlich ein direkter Konkurrent. Und dann nehme ich lieber zum Beispiel eine SG 99 Andernach, um jetzt mal zu sagen, gegen die haben wir natürlich verloren im letzten Spiel, aber ich glaube, dass die eher ein Konkurrent sind, die eher unter uns einzuordnen sind, das sehe ich beim HSV nicht. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, wenn du hochgehst, bist du der einzige direkte Abstiegskandidat, außer es gibt Gütersloh oder sowas hoch, ne? Also gegen Gütersloh, aber ja, das Problem ist halt, wenn du halt guckst, wer ist oben dabei? HSV ist natürlich ein Name und eine Marke. Kerzers Jena eher so auf unserem Niveau, Andernach eher auf Niveau unter uns und Sand schwer zu schätzen. Und ich glaube, irgendein, ja, Potsdam natürlich, wäre auch eher noch unter uns einzusetzen, würde ich jetzt mal so tippen, ohne es jetzt, will die nicht zu nahe treten, diesen Verein, die machen natürlich auch alle aus ihren Möglichkeiten das absolut Beste. Von daher will ich mich da jetzt eigentlich nicht über oder unter irgendjemand stellen, habe ich jetzt zwar, aber ist egal. Von daher, egal. Wir stehen jetzt auf Platz 1 und der Aufstieg ist ja in greifbarer Nähe. Ja, es ist noch viel zu spielen.
In Eigenregie zu schaffen.
Ja, genau, genau. Also in eigener Hand, das ist immer das Wichtigste. Es werden bestimmt auch noch Rückschläge kommen, aber ehrlich gesagt, diese Mannschaft oder dieses Team hat schon so viele Rückschläge hinnehmen müssen durch Verletzungen, durch ja. Dünnen Kader auch, also die Männer beschweren sich über einen dünnen Kader, ja, lachen die Frauen drüber, die haben glaube ich 5 Spieler weniger im Kader als die Männer, von daher ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, was die da bewältigen müssen. Von daher finde ich das umso überraschender und erstaunlicher, was man aus den Mitteln macht und hoffe da, dass dann ein Aufstieg am Ende da auf dem Tableau steht und für die Männer mindestens dann eine DFB-Pokal teilnehmen nächste Saison und einen Landespokal.
Das ist eine sehr gute Überleitung zum Schluss.
Ja, nee, wir müssen MVP und Unsung Hero sagen.
Oh Gott.
Oh, du kennst sie alle gar nicht. Oh Gott. Da fange ich auf jeden Fall an. Mein MVP des Spiels ist ganz klar Sarah Schulte, die wirklich das, was du vorhin bei Christopher Schepp gelobt hast, das hier auch noch mal gemacht hat. Hat auch das 3:0 wunderbar vorbereitet mit einem überragenden Pass. Insgesamt aber wirklich, wirklich ein starkes Spiel gemacht. Eine Lenkerin und Denkerin im Meppener Spiel und Kapitänin ja nicht ohne Grund. Und ja, von daher ganz klar für mich MVP.
Ja, für mich ist es Laura, glaube ich, tatsächlich, denn die hat die Nullge einfach gehalten.
Ja.
Die hat sehr, sehr viel dafür getan, dass das Spiel so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Ja. Denn gerade auch, wenn du in der frühen Phase einen Ball reinkriegst noch und so und es steht wieder 1-1 oder wie auch immer, oder noch schlimmer steht 0-1 gleich am Anfang, dann reden wir über ein ganz anderes Spiel,
um
die Phrase mal wieder rauszuhauen. Da hat sie sehr, sehr viel gut dran getan für die Mannschaft, das Match auch so zu halten, wie es dann gelaufen ist.
Ja. Unsung Hero, wenn Borussia jetzt auch keinen sagen, das ist auch nicht so wild. Ich würde jetzt aber da Nina Zimmer nennen. Auch eine Spielerin, die eher von Verletzungen geplagt war und jetzt aber wirklich ein starkes Spiel gemacht hat, auch dazu beigetragen hat, ist Außenverteidigerin, die auch die Null mit festgehalten hat. Aber halt wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt viel Screentime, wollte ich schon sagen, gekriegt hat. Aber insgesamt doch auch in dem Abwehrverbund gut dazu getan, dass die Null gehalten wurde. Ja. Ich habe überlegt, ob ich sie und Nina Rolfes nehme, weil Nina Rolfes auch ähnliche, also eigentlich noch größere Leidensgeschichte hatte und sich auch in der Innenverteidigung wirklich stark reingespielt hat. Sie ist ja sozusagen so ein bisschen die Ersatzfrau für Lisa Marie Weiß geworden, die ja jetzt Mutter wird und deswegen nicht mehr spielen kann, aber diese Rolle löst sie auch mit Bravour, meiner Meinung nach. Zusammen mit Thomas ist das wirklich, und auch Marie Bleil, wir spielen ja auch gerne mal mit Dreierkette, ist das schon eine sehr guter Abwehrverbund. Und die beiden so ein bisschen als alte Hasen würde ich jetzt so als Unsung Hero nehmen, um dir vielleicht auch etwas Hilfestellung zu geben. Diese beiden würde ich so als unsere Unsung Heroes so reinnehmen. Und der Moment des Spiels ist natürlich 5-0-0-0.
Oder was willst du sagen? Sehr gut. Ja, natürlich. Also, dass wir den Rekord deutlich geknackt haben, muss der Moment des Spiels sein. Wie gesagt, der Moment des nächsten Spiels ist, dass er 2.500 steht.
Ja.
Das muss ja auch sein.
Ja. Ich bin echt mal gespannt, ob das wirklich den einen oder anderen für den Frauenfußball begeistert hat. Das Spiel müsste es eigentlich haben. Ja. Und von das daher hoffe ich.
Vielleicht nicht so, aber.
Ja, gut, okay. Das ist jetzt aber nun mal ein Problem, was tatsächlich nicht der SV Meppen beeinflussen konnte. Aber nee, ich glaube schon, dass der ein oder andere wirklich ins Stadion kommt. Ich meine, man ist ja auch mit irgendwie um die 500 Zuschauer und Zuschauerinnen, die ja doch recht häufig dann auch bei den Spielen dabei waren. Ich meine, das letzte Spiel waren es, glaube ich, nur 393 oder sowas. Also doch deutlich wenig gegen Ingolstadt. Ist aber eigentlich auch in Meppen eher die Ausnahme. Wenn man mal guckt so auf die Zuschauertabelle der zweiten Liga, die leider sehr, sehr traurig aussieht. Bisschen so wie die Regionalliga-Tabelle, Zuschauertabelle, so der Hälfte von denen quasi. Sieht das da doch so aus. Aber Meppen ist eigentlich immer oben dabei. Meppen, HSV und Potsdam sind eigentlich so immer die drei, die immer so um die 500 Zuschauerinnen da haben und mal mit dem Ausreißer nach oben. Ich meine, so einen krassen Ausreißer hat natürlich noch niemand nach oben gehabt, aber ne, vierstellig oder 2500 plus wäre auf jeden Fall schon sehr nett.
Definitiv. Ja, jetzt ist das Osterwochenende dran und das wichtige Spiel gegen Lohne. Wir sind dabei. Gucken ja. Wir mal, wenn es gut läuft, dann machen wir vielleicht dafür auch nochmal eine Sonderfolge. Wenn es ja, nicht doch. Gut läuft, dann gucken wir mal, wie schlimm es wirklich läuft.
Schauen wir mal, ja. Aber ich gehe davon aus, dass wir da eine Folge zu aufnehmen. Und ich gehe auch davon aus, dass es erfolgreich wird. Ich meine, wir haben uns wirklich gut wieder reingemalocht sozusagen in dieses Spiel. Und wenn da einfach mal 12.000 Mapnerinnen sind und ein paar Lohner halt so, dann wird das schon ganz, ganz nice werden. Also vor ausverkauften Haus zu spielen, das ist auch für die Jungs was Neues. Natürlich auch für die Lohner, das kann die natürlich genauso motivieren und wird die wahrscheinlich auch motivieren. Aber ich glaube halt einfach, unsere Qualität wird da überzeugen.
Ja, lass uns überraschen. Wir hören uns danach.
Rüschisch.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüssi.